D-Radio Wissen. Update.
China und die Schwellenländer schwächeln, die Ölexporteure leiden unter den niedrigen Preisen, in den USA drückt der starke Dollar und Europa hat mit der Flüchtlingskrise zu kämpfen. Kurz, die Weltwirtschaft lahmt, sagt der Internationale Währungsfonds und warnt, das globale Wachstum ist in Gefahr. Die Sorgen um die Weltwirtschaft, das ist unser Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Der Internationale Währungsfonds sieht große Risiken für die Weltwirtschaft und hat deshalb seine Wachstumsprognosen gesenkt. Auf 3,4% in diesem und 3,6% im nächsten Jahr. Das sind jeweils 0,2 Punkte weniger als noch im Herbst vorausgesagt.
We may be in for a bumpy ride this year, especially in the emerging and developing economies.
Wir haben wohl einen holprigen Weg vor uns, sagt IWF-Chefökonom Maury Obstfeld. Und der IWF hat viele Gründe, pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Unter anderem der niedrige Ölpreis macht den Experten Sorge. Sie rechnen damit, dass das Öl auch in diesem Jahr ungefähr so billig bleibt wie jetzt.
Der Preisverfall belastet natürlich die Ölexporteure, deren Staatshaushalt wesentlich von den Öleinnahmen abhängt, wobei andererseits die Konsumenten profitieren.
Heißt konkret, wir freuen uns, weil wir günstig tanken können und Industrieländer wie Deutschland profitieren, weil zum Beispiel die Chemiebranche, die viel Öl braucht, deutlich günstiger produzieren kann. Zu den Verlierern gehören aber Länder wie etwa Venezuela, die stark vom Ölexport abhängig sind und kaum Rücklagen haben, den niedrigen Preis aufzufangen. Bei den großen Ölkonzernen gibt es Gewinneinbrüche, geplante Investitionen werden zurückgefahren und auch das Klima verliert. Das billige Öl treibt nicht gerade dazu an, auf alternative Energien zu setzen. An den Rohstoffmärkten spielen sich zurzeit zum Teil extreme Szenen ab. In den USA kostete eine Sorte zwischenzeitlich nur noch 1,50 Dollar pro Barrel, also pro 159 Liter. Vor einem halben Jahr wurden noch 47 Dollar dafür bezahlt. Die größte Bedrohung für die Weltwirtschaft ist aus Sicht des IWF aber nicht das Öl, sondern die Situation in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Bisher haben die den globalen Konjunkturmotor angetrieben, jetzt sind sie auf Schlingerkurs. Wenn China niest, bekommt die Welt einen Schnupfen, heißt es. Und weil die Erkältungsgefahr nicht gebannt ist, hat der IWF seine Wachstumsprognose für die Volksrepublik gesenkt.
Eines der Risiken ist, dass die chinesische Wirtschaft rauere Zeiten erlebt. Das würde alle Handelspartner treffen, das würde zu Währungsschwankungen führen und das würde die Finanzmärkte verstören, und zwar weltweit.
Chinas Wachstum wird in den nächsten zwei Jahren von 6,9% auf 6% sinken. Schon in diesem Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt so schwach wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das Land steckt mitten im Wandel, weg von Industrie und Export hin zu Dienstleistungen und Konsum. In Europa ist die Situation laut IWF angespannt, aber auch nicht einheitlich. Auch das ist aus Sicht des Internationalen Währungsfonds ein Problem. Und wie sich die Flüchtlingskrise wirtschaftlich und finanziell auswirken wird, lässt sich schwer bis kaum berechnen. Der IWF spricht von größeren Herausforderungen.
Wenn die Flüchtlinge erstmal auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind, wird die Produktion steigen. Zunächst aber werden die nationalen Budgets belastet.
Für Deutschland hat der IWF seine Prognose trotzdem angehoben. In diesem und im nächsten Jahr soll es demnach bei uns ein Wachstum von jeweils 1,7% geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der IWF sagt, nicht so gut die weltweite Konjunktur in der Zukunft. Nur Deutschland bleibt erst einmal verschont. Das kann Königswasser auf tagesschau.de nur so mittel nachvollziehen. Er schreibt, wie jetzt? Die Restwelt steht wirtschaftlich vorm Abgrund und Deutschland ist auf einem guten Weg? Wenn mir jetzt noch einmal jemand die Sache mit der Globalisierung erklären könnte und die eventuell wirtschaftliche Unabhängigkeit Deutschlands von Exporten? Mui Negi kann das bei Zeit Online auch nicht so recht als Entwarnung sehen. Was sich hier so harmlos, weil weit weg liest, kann sich zu einer tickenden Zeitbombe für Deutschland und die EU entwickeln. La Musica hält prinzipiell nicht viel von diesen Prognosen. Es lebe die Glaskugel. Ja, wenn alles genauso passiert, wie man es erwartet. Ich kann den Wunsch nach einer solchen Vorhersage und einer gewissen Planbarkeit verstehen, aber eine Zukunft für zwei Jahre mit einer Stelle hinterm Komma vorherzusagen, ist schon schräg.
Was sonst noch wichtig war?
Asylanträge von Algeriern, Marokkanern und Tunesiern sollen in Zukunft schneller bearbeitet werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat eine entsprechende Anweisung an das Bundesamt für Migration gegeben. Für de Maizière ist das aber nur der erste Schritt.
Wir brauchen schnelle Verfahren bei den Marokkanern. Ich bin auch dafür, dass Marokko ein sicheres Herkunftsland wird wie Tunesien und Algerien. Und trotzdem und gleichzeitig brauchen wir den praktischen Vollzug von Abschiebungen. Und dazu gehört auch, dass diese Staaten ihre eigenen Staatsbürger dann, wenn sie hier kein Asyl haben, zurücknehmen.
Bislang dauern die Asylverfahren von Marokkanern und Tunesiern im Schnitt mehr als 10 Monate, bei Algeriern knapp 8. Menschen aus den drei Ländern haben schlechte Chancen, in Deutschland bleiben zu dürfen. Nur wenige ihrer Anträge auf Asyl werden bewilligt. Kanzlerin Angela Merkel hat, wie angekündigt, einen Brief von mehr als 40 Abgeordneten der Unionsfraktion geschickt bekommen. Sie fordern einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Im Kern geht es den Abgeordneten darum, dass Flüchtlinge, die über andere EU-Staaten kommen, gar nicht erst nach Deutschland einreisen dürfen, sondern an der Grenze zurückgeschickt werden. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert das. Wenn die Kontrollen an den EU-Außengrenzen nicht innerhalb weniger Wochen funktionieren, müsse Deutschland handeln, sagte er. Es gehe aber nicht um eine komplette Schließung der Grenzen.
Selbstverständlich muss der Wirtschaftsverkehr ja weiter rollen, Import und Export. Selbstverständlich fahren aktuell die Skitouristen in beide Richtungen. Es geht darum, dass wir keine Flüchtlinge mehr unkontrolliert in unser Land lassen.
Personell stünde dem Ganzen nichts entgegen, so Herrmann. Wenn der Bund das wolle, sei das Ganze auch umsetzbar. Seit Jahren wird nach ihnen gefahndet. Jetzt gibt es von 3 gesuchten, mutmaßlichen RAF-Terroristen eine neue Spur. Ernst Volker Wilhelm Staub, Burkhard Garwig und Daniela Klette stehen im Verdacht, im vergangenen Jahr 2 Geldtransporter überfallen zu haben. Im Sommer in Bremen und wenige Monate später in Wolfsburg. Ermittler haben entsprechende DNA-Spuren gefunden. Sie vermuten, dass das Ganze keinen terroristischen Hintergrund hatte, sondern nur dazu diente, sich Geld zu beschaffen. Die linksextreme RAF hatte sich 1998 für aufgelöst erklärt. Die UNO hat erschreckende neue Zahlen über die Verbrechen der Terrororganisation IS im Irak herausgegeben. Demzufolge hält der IS etwa 3.500 Menschen als Sklaven, die meisten davon Frauen und Kinder. Der Bericht der UNO stützt sich auf Aussagen von Irakern. Insgesamt sollen die Terrorkämpfer im Irak fast 20.000 Menschen getötet haben.
Was noch wichtig wird:
Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht steht ab morgen ein 25-jähriger mutmaßlicher IS-Terrorist. Der Mann aus Dienstlaken hatte schon mehrere Auftritte in Gerichtssälen, und zwar um gegen IS-Kämpfer auszusagen, die von Deutschland aus in den Heiligen Krieg gezogen waren. Jetzt muss der Mann selbst auf die Anklagebank. Er soll sich im Oktober 2013 dem IS angeschlossen haben, um in einer Spezialeinheit Jagd auf Deserteure zu machen. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. In Griechenland wird morgen wieder protestiert. Die Bauern machen mobil, um sich gegen die geplante Rentenreform zu wehren. Unter anderem wollen sie mit ihren Traktoren wichtige Straßen blockieren. Die Regierung von Alexis Tsipras plant, alle neuen Renten um im Schnitt 15% zu kürzen. Griechenlands Kreditgeber haben das verlangt, um das wackelige Rentensystem in Griechenland zu retten.
Und sonst in der Welt?
In vielen Batterien von Smartphones und Laptops beliebter Hersteller steckt offenbar Kinderarbeit. Wie Amnesty International in einem Bericht schreibt, schuften im Süden des Kongo tausende Minderjährige in kleinen Kobaltminen ohne Sicherheitsausrüstung und für einen Hungerlohn von oft nicht mehr als 2 US-Dollar pro Tag. Teilweise graben sie Tunnel mit den bloßen Händen. Manche sind erst 7 Jahre alt. Dazu kommen laut Bericht gesundheitliche Probleme durch den Kobaltstaub, zum Beispiel Lungenschäden. Das UNO-Kinderhilfswerk schätzt, dass insgesamt 40.000 Kinder in den Minen arbeiten. Kobalt ist ein wichtiges Mineral für die Produktion von modernen Lithium-Ionen-Batterien für Smartphones und Laptops. Mehr als die Hälfte des weltweit geförderten Rohstoffs kommt aus dem Kongo. Amnesty wirft Apple, Samsung und Sony vor, nicht auf Kobalt aus diesen Minen zu verzichten. Die Unternehmen weisen das zurück. Amnesty hatte für den Bericht rund 90 Arbeiter interviewt. In Malaysia macht die Regierung Druck auf Supermärkte. Sie fordert, dass die Läden eigene Einkaufswagen für Halal-Waren und Nicht-Halal-Waren einführen. Halal ist arabisch und bedeutet erlaubt. Damit wird im Islam zum Beispiel Fleisch von Tieren bezeichnet, die auf eine bestimmte vorgeschriebene Weise geschlachtet wurden. In Malaysia gibt es die Trennung von Einkaufswagen bisher auf freiwilliger Basis. Malaysia ist ein mehrheitlich islamischer Staat. Durch den Einfluss Saudi-Arabiens ist ein konservativer Islam in dem südostasiatischen Land auf dem Vormarsch. Stadtpläne für Tokio-Touristen haben jede Menge Hakenkreuze. Sie weisen auf Tempel hin. Das soll sich ändern. Die japanische Behörde für Kartografie hat in Versuchen festgestellt, dass Ausländer irritiert sind von den Hakenkreuzen. Bisher werden buddhistische Kultstätten mit dem japanischen Zeichen Manji symbolisiert, einem Kreuz mit nach links abgewinkelten Enden. Es soll durch eine dreigeschossige Pagode ersetzt werden. Ein Grund für die Überarbeitung der Stadtkarten ist, dass die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio stattfinden.
Wissensnachrichten.
Kiffen macht doof. Den Spruch hört man meistens von Eltern, aber auch Wissenschaftler haben schon Studien veröffentlicht, die einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Konsum von Marihuana und dem IQ. Jetzt gibt es zwei neue Studien, die das widerlegen. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten hat sich die Forschungsergebnisse mal genauer angeschaut. Sind Kiffer denn jetzt blöder als Nicht-Kiffer oder wie?
Ja, wer kifft, schneidet in Intelligenztests schlechter ab. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass Kiffen Gehirnzellen zerstört oder sich sonst irgendwie negativ auf die Gehirnfunktion auswirkt. Das hatte man besonders bei Jugendlichen in einem Alter befürchtet, in dem sich das Gehirn noch entwickelt. Und zu dem Schluss war auch eine Studie von 2012 gekommen. In dieser Hinsicht gibt es aber jetzt Entwarnung. Wissenschaftler haben nämlich in zwei umfangreichen Studien nachgewiesen, dass sich Kiffen nicht direkt auf das Gehirn auswirkt. Mhm. An der einen haben mehr als 2000 Jugendliche aus Großbritannien teilgenommen, an der anderen fast 3000 Jugendliche aus den USA, und zwar allesamt Zwillinge.
Okay, aber Moment mal, du hast gesagt, Kiffen macht nicht dumm, aber trotzdem schneiden Kiffer schlechter ab bei IQ-Tests.
Ja, also bei der britischen Studie gab es da keinen Unterschied. Da haben Schüler, die ab und zu mal kiffen, und solche, die nie kiffen, in IQ- und schulischen Tests ähnlich abgeschnitten. In der US-Studie aber schnitten die Kiffer in den IQ-Tests meistens schlechter ab. Aber es konnte nicht belegt werden, dass Kiffen das Gehirn kaputt macht. Das zeigte sich vor allem bei den Zwillingen. Wenn ein Zwilling kiffte und der andere nicht, zeigten sich in den Intelligenztests keine nennenswerten Unterschiede. Die Wissenschaftler glauben vielmehr, dass es andere externe Faktoren gibt, die dann Rolle spielen, soll heißen, wer eh schon nicht so schlau ist, neigt eher zum Kiffen als jemand, der grundsätzlich intelligenter ist.
Also Kiffen macht nicht unbedingt dumm, zu viel essen, aber auf Dauer definitiv dick. Ich glaube, das ist erwiesen. Es gibt aber ein paar psychologische Tricks, die helfen, dass wir weniger essen. Der neueste ist, kleine Portionen an großen Tischen zu sich zu nehmen. Kerstin, wie kommen die Wissenschaftler denn darauf?
Ja, das haben die ganz einfach ausprobiert, und zwar mit Pizza. Für das Experiment haben die Ernährungswissenschaftler von der renommierten Cornell-Uni in den USA 4 Pizzen genommen. 2 haben sie in 8 Stücke geteilt und 2 in 16 Stücke. Dann haben sie jeweils eine Pizza mit 8 Stücken auf einen kleinen Tisch gestellt, der nur knapp größer war als der Teller mit der Pizza. Und die andere Pizza mit 8 Stücken haben sie auf einen sehr großen Tisch gestellt. Die gleiche Versuchsanordnung gab es dann auch nochmal mit den beiden in 16 Stücke geteilten Pizzen. Und dann haben sie über 200 Studenten eingeladen, sich an die Tische zu setzen und so viel Pizza zu essen, wie sie wollen. Und dabei kam dann raus, dass von der in 16 Teile geteilten Pizza am großen Tisch am wenigsten gegessen wurde.
Okay, und haben die Wissenschaftler eine Ahnung, woran das liegt?
Ja, also die Erklärung finde ich persönlich ja ganz witzig. Sie sagen, dass man an einem großen Tisch so von der Größe des Tisches abgelenkt ist, dass man die Größe des Pizzastücks falsch einschätzt. Also da hatten die dann wohl öfter den Eindruck, dass das 16. Stück von der Pizza ein Achtel wäre. Es erschien den Testpersonen also wesentlich größer, und deswegen haben die dann eben insgesamt weniger Pizza gegessen. Und die Wissenschaftler schließen jetzt daraus, wer abnehmen will, sollte kleine Portionen von großen Tischen essen.
Zum Abschluss noch was Unappetitliches. In einem durchschnittlichen Haushalt leben nicht nur so 2 bis 3 Personen, sondern auch etwa 100 kleine Krabbeltiere.
Genau, das hat eine Studie von Forschern der North Carolina State University ergeben. Sie haben 50 Häuser mit über 500 Zimmern untersucht und insgesamt sogar fast 600 verschiedene kleine Tierchen entdeckt. Meistens waren das Fliegen, Käfer, Spinnen, Ameisen und Bücherläuse. Die Forscher waren so ein bisschen überrascht, dass sie nur in 5 der über 500 untersuchten Zimmer keine Kleinsttiere gefunden haben.
Das hört sich alles aber so ein bisschen fies an.
Ja, aber gefährlich ist es zumindest nicht. Die Forscher sagen, dass die meisten dieser Lebewesen für den Menschen ungefährlich sind, und außerdem überleben sie auch nicht so lang, weil sie nicht an menschliche Wohnungen gewöhnt sind. Die Tiere werden nämlich meistens von draußen eingeschleppt, über Schuhe, Lebensmittel oder über Blumensträuße.
Kerstin Ruskowski, vielen Dank. Heute leider keine Blumen.
Wetter.
Im Norden und ganz im Süden kann abends zum Teil noch leichter Schnee dabei sein, an den Küsten etwas Regen, sonst ist es meist trocken. In der Nacht Glättegefahr bei 0 bis minus 10 Grad. Morgen schneit es Richtung Norden und in den Alpen. Da, wo es wärmer ist, gibt es Schneeregen. Ansonsten ist es überwiegend trocken. Dazu minus 5 bis plus 4 Grad. Am wärmsten wird es im Nordwesten und am Rhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.